Menschen kennen das Gefühl, zwischen drohenden Mächten eingeklemmt zu sein, von außen bedrängt, von innen voller Angst. So erging es auch Ahas, dem König von Juda, als feindliche Heere vor Jerusalem standen und seine Knie zitterten. Gerade in diese Situation hinein gibt Gott ein erstaunliches Zeichen, eine Verheißung, die weit über Ahas unmittelbare Not hinausreicht und in der Geburt Jesu Christi ihre tiefste Erfüllung findet. Wer Immanuel, Gott mit uns, erkennt, sieht die Geschichte Gottes mit Israel, den Nationen und mit der Gemeinde in einem neuen Licht. Gottes Umgang mit dem Unglauben Ahas, Gnade mitten in politischer Bedrohung. Die Szene mit Ahas öffnet sich vor uns in einer Atmosphäre von Angst und politischer Bedrohung. Zwei Könige marschieren gegen Jerusalem, und das Herz des Königs und des Volkes erzittert wie Bäume, die der Wind hin und her treibt. In diese innere und äußere Erschütterung hinein sendet Jehova seinen Propheten. Noch ehe Ahas um Hilfe ruft, kommt Gottes Wort, ein Ruf zur Ruhe, zum Nichtfürchten, verbunden mit der nüchternen Sicht Gottes auf die übermächtigen Gegner, sie sind rauchende Brandstummel, mehr Schein als Substanz. Gott nimmt die Situation ernst, aber er vergrößert sie nicht. Er entlarvt die Feinde und legt das eigentliche Problem bloß, nicht die belagernden Heere, sondern das wankende Herz des Königs. Darum wird Ahas auf das innerste geistliche Gesetz hingewiesen, nur wer sich im Glauben auf Gott stützt, bleibt bestehen. Im Prophetenwort heißt es, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Der Boden, auf dem Juda stehen soll, ist nicht seine Diplomatie und nicht seine militärische Stärke, sondern das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Schließlich sagte Jesaja zu Ahas, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Darin erkennen wir das Prinzip, dass wir nur durch Glauben standhalten können. Das Wunderbare an Gottes Umgang mit Ahas liegt darin, dass er inmitten dieses Unglaubens nicht sofort Gericht sendet, sondern Gnade anbietet. Er lädt den König ein Zeichen zu erbitten, in der Tiefe der Unterwelt oder in der Höhe oben. Gott neigt sich dem Zaudernden zu und macht sich ansprechbar, prüfbar, erfahrbar. Ahas lehnt diese Einladung in scheinbar frommen Worten ab, aber hinter der religiösen Fassade steht die Entscheidung, auf Assyrien statt auf Jehova zu setzen. Unglaube bleibt nicht folgenlos, Gott kündigt an, dass der König von Assyrien wie ein rasierendes Messer über Juda gehen wird, die Stärke des Landes beschneiden und die Herrlichkeit dämpfen. Die sanft fließenden Wasser des Schiloch, ein Bild für die leise, tragende Versorgung Gottes, werden verworfen zugunsten der imposanten, reißenden Ströme des Euphrat, Symbol der Großmacht, auf die Ahas hofft. Und doch, mitten in Gericht und Invasion fällt ein anderes Wort, dieses Land ist das Land Immanuels, es gehört letztlich nicht Assyrien, nicht Babylon, nicht den wechselnden Imperien, sondern dem, den Gott verheißen hat. So zeigt sich ein doppeltes Gesicht von Gottes Handeln, er nimmt Unglauben ernst und überlässt sein Volk den Konsequenzen seiner Wahl, aber er lässt seine rettende Absicht nicht fallen. Selbst durch das schneidende Messer der Geschichte hindurch verfolgt er das Ziel, mit seinem auserwählten Volk und mit Menschen aus den Nationen seine Wohnstätte aufzurichten. Wer dieses Herz Gottes erkennt, darf in eigener Bedrängnis Neumut fassen, unsere Fehlentscheidungen können uns züchtigen, aber sie können Gottes Treue nicht aufheben. Sein Ruf zum Glauben bleibt, und damit auch die Verheißung, inmitten schwankender Zeiten auf festem Grund zu stehen. Darum, weil dieses Volk die langsam fließenden Wasser des Schiloch verachtet und Freude hat an Rezin und dem Sohn Remalias, darum, siehe, bringt der Herr über sie die starken und großen Wasser des Stromes, den König von Assyrien und all seine Herrlichkeit, und er wird über all seine Betten steigen und über alle seine Ufer gehen. Und er wird in Juda einfallen, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, und seine ausgespannten Flügel werden die Breite deines Landes füllen, Immanuel. Gottes Umgang mit Ahas spiegelt viele Lebenslagen wider, in denen Angst und äußere Bedrohung unsere inneren Entscheidungen treiben. Statt uns vorschnell zu verurteilen, tritt Gott zuerst als der Tröstende und Einladende auf, er ruft zur Ruhe, öffnet den Raum für Vertrauen und bietet sogar ein Zeichen seiner Nähe an. Dass Ahas diese ausgestreckte Hand zurückweist, zeigt, wie tief Unglaube gehen kann, und doch hält Gott an seinem größeren Plan fest. Für den Glaubenden heute ist das eine leise, aber starke Ermutigung, selbst dort, wo wir uns auf Euphratwasser, auf sichtbare Sicherheiten, verlegt haben, bleibt das Land unseres Lebens in Gottes Augenland Immanuels. Er kann zulassen, dass unsere eigenen Stützen gekappt werden, nicht um uns zu vernichten, sondern um uns von neuem zurück zu den sanften Wassern des Schiloh zu führen. Wer sich von dieser Treue Gottes berühren lässt, findet eine andere Art zu reagieren, weniger aus Panik und Berechnung, mehr aus Vertrauen und stiller Standhaftigkeit. In der Erinnerung an Ahas wird der Druck der Zeit nicht kleiner, aber die Gewissheit wächst. Die Geschichte gehört nicht den Mächten, die drohen, sondern dem Gott, der mitten in der Bedrohung Gnade anbietet und sein Volk nicht loslässt. Das Zeichen Immanuel, die Menschwerdung Christi als wahre Erfüllung. Inmitten der dramatischen politischen Kulisse, in der Ahas seine falschen Allianzen schmiedet, setzt Gott ein Zeichen, das weit über seine Zeit hinausweist. Zunächst erscheint dieses Zeichen in verhüllter Form in der Geburt von Jesajas Sohn, der den Namen Mahashalal Hashbaz erhält, ein Name, der das schnelle Herannahen von Raub und Beute, von assyrischer Übermacht ankündigt. Doch durch dieses unmittelbare Zeichen hindurch leuchtet ein tieferes, endgültiges, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. So heißt es im Evangelium, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. In Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria, nimmt die knappe Verheißung aus Jesaja Gestalt an. Gott bleibt nicht in der Distanz des Himmels, er macht sich verwundbar, greifbar, abhängig, indem er Mensch wird. Immanuel bedeutet nicht nur göttliche Unterstützung, sondern Gottes eigene Gegenwart im Kleid unserer Schwachheit. Vers 14 lautet, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Dieses Wort über eine Jungfrau, die einen Sohn gebiert, wird in Matthäus 1,23 zitiert und auf den Herrn Jesus bezogen. In dieser Person Immanuel bündelt sich alles, was Gottes Herz in den Jahrhunderten zuvor trägt und bewegt hat. Der als Immanuel kommt, ist derselbe, von dem die Schrift sagt, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Er, der in Bethlehem als Kind erscheint, ist zugleich der Spross Jehovas und die Frucht der Erde, an jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die entkommenen Israels. Göttliche Herrlichkeit und vollkommene Menschlichkeit begegnen sich in einer Person, damit Gottes Wohnen bei den Menschen nicht nur ein Bild, sondern eine Wirklichkeit wird. So wird das verheißene Kind zum Scharnier der Heilsgeschichte, in seinem Namen Jesus wird die Rettung von den Sünden verheißen, in seinem Namen Immanuel die bleibende Gegenwart Gottes. Von dieser Mitte her ordnen sich auch die politischen und geistlichen Mächte. Das Land, das immer wieder von Assyrern, Babyloniern und anderen besetzt wird, bleibt das Land Immanuels, die Geschichte der Weltreiche wird zu einem Hintergrund, vor dem Gott seinen ewigen Vorsatz ausführt, sein Königreich mit seinem Haus aufzurichten. Wer den Immanuel des Matthäus-Evangeliums im Licht der Verheißung bei Jesaja sieht, entdeckt darin nicht nur eine schöne Weihnachtsbotschaft, sondern den tiefen Trost, dass Gott selbst sich unauflöslich mit seinem Volk verbindet. In einer Welt, in der vieles uns hinaustreibt in Einsamkeit und Entfremdung, liegt in diesem Namen eine stille, tragende Zusage. Gott hat sich in Christus entschieden, bei uns zu sein, nicht nur im Glanz, sondern im Dunkel, nicht nur in der Vollendung, sondern mitten im Ringen auf dem Weg dorthin. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die entkommenen Israels. Das Zeichen Immanuel ist mehr als eine theologische Formel, es ist Gottes Antwort auf die tiefste Not des Menschen, nämlich getrennt zu sein von dem, für den er geschaffen wurde. Wo Ahas seine Sicherheit in fremden Mächten sucht, kommt Gott einen völlig anderen Weg, er wird selbst Mensch und tritt an die Seite seines Volkes. Immanuel bedeutet, dass kein Ort so arm, keine Lage so kompliziert, kein Versagen so tief ist, dass Christus dort nicht gegenwärtig sein könnte. Er ist nicht nur Gott über uns, der beurteilt, sondern Gott mit uns, der teilt, nicht nur Gott vor uns, der fordert, sondern Gott in uns, der trägt und erneuert. Wer sich dieser Wirklichkeit öffnet, beginnt, seine Lebensgeschichte anders zu lesen, nicht mehr als Folge zufälliger Ereignisse und eigener Fehler, sondern als eine Wegstrecke, auf der der menschgewordene Gott uns begleitet, korrigiert, formt und in sein eigenes Haus hineinführt. So wird die Verheißung des Immanuel zu einer stillen Kraft, die auch in Krisenzeiten Vertrauen ermöglicht, der geboren wurde, um Gott mit uns zu sein, wird seine Nähe nicht zurücknehmen. Er bleibt der an unserer Seite steht, im persönlichen Ringen ebenso wie in den großen Erschütterungen dieser Welt. Immanuel heute, Gott mit uns im Kampf, in der Anfechtung und in der Führung. Die Kapitel nach der Immanuel-Verheißung zeigen, dass es bei Immanuel nicht nur um ein Kind in der Zukunft geht, sondern um eine bleibende Wirklichkeit mitten im Kampf der Geschichte. Jesaja zeichnet ein Bild, in dem Nationen ihre Rüstungen schmieden, Strategien beraten und mächtige Worte sprechen. Doch über diesem vielstimmigen Lärm steht ein Satz, plant einen Plan, er wird vereitelt werden, fasst einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Immanuel wird hier zum Gegenbegriff zu allen menschlichen Sicherheitskonzepten. Wer mit Immanuel rechnet, braucht die Einschüchterung der Nationen nicht zu übernehmen. Er wird nicht mitmachen in den Verschwörungen, nicht die Ängste des Volkes teilen, das sich von Gerüchten und Druckkulissen treiben lässt. Stattdessen ruft Gott seinen Propheten in eine andere Furcht, Jehova der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht, und er sei euer Schrecken. Immanuel verschiebt so den Schwerpunkt der Seele, von der Furcht vor Menschen zur Ehrfurcht vor Gott, von hektischer Aktivität zu stiller Bindung an den, der wirklich Herr der Geschichte ist. Christus als Immanuel ist dazu da, dass einer die Nationen in ihrer Ausrüstung, in ihrem Ratschlag und in ihrem Reden überwindet. Gott ist mit dem, der auf diese Weise überwindet, er ist sein Immanuel. Der letzte Teil von Vers 10 lautet, denn Gott ist mit uns. Die Worte Gott ist mit uns sind die Übersetzung des hebräischen Ausdrucks Immanuel. Für die, die sich auf diesen Immanuel einlassen, wird er zum Heiligtum, zum inneren Zufluchtsort. Für andere, die ihn verwerfen, wird er zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns. Diese doppelte Wirkung greift das Neue Testament auf, wenn es von Christus als dem spricht, auf den einige ihr Vertrauen setzen, während andere an ihm scheitern. Vom Messias heißt es, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. So werden Jesajas Worte von den Kindern, die Jehova ihm gegeben hat, zu Zeichen und zu Wundern in Israel, im Hebräerbrief auf Christus und die Seinen bezogen. Immanuel bedeutet also auch, Christus stellt sich in die Mitte einer Gemeinschaft, die von Gottes Hand geformt ist, und macht sie selbst zu einem Zeichen. Ihre Existenz, ihr Vertrauen angesichts von Druck, ihr Festhalten an Gottes Wort, während andere sich an dunkle Mächte und undurchsichtige Ratgeber wenden, wird zur lebendigen Auslegung dessen, dass Gott wirklich mit ihnen ist. Wer Immanuel kennt, wird in Zeiten der Verwirrung nicht zuerst nach verborgenen Informationen und geheimen Deutungen greifen. Jesaja stellt einer Generation, die nach Totenbeschwörern und Wahrsagern fragt, eine einfache, klare Gegenfrage entgegen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen. Die Orientierung liegt nicht im Flüstern und Murmeln dunkler Stimmen, sondern im klaren Licht von Gesetz und Zeugnis, in Gottes offenem Reden. Wo Menschen Immanuel aus dem Blick verlieren, bleibt am Ende Bedrängnis und Finsternis, Angst und gedrängtes Dunkel. Doch gerade in dieser Dunkelheit beginnt Gottes Licht aufzugehen. Immanuel heute bedeutet, der auferstandene Christus ist als lebengebender Geist bei seinem Volk, nicht fern, sondern gegenwärtig, nicht statisch, sondern innerlich wirkend. Er steht nicht nur neben uns, er wohnt in uns, um in den Kämpfen des Alltags als leise Kraft zu wirken, Entscheidungen zu klären, Mut zu schenken und eine Richtung zu geben, die sich nicht an der Lautstärke der Welt, sondern an der Treue Gottes orientiert. Daraus wächst eine Haltung, die weder die Realität der Anfechtung beschönigt noch in ihr aufgeht, sondern sie im Bewusstsein durchschreitet, wir sind nicht allein gelassen, sondern von Immanuel umgeben. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Rauft euch zusammen, ihr Völker, und zerschmettert werdet ihr. Höret, alle Fernen der Erde. rüstet euch und zerschmettert werdet ihr, rüstet euch und zerschmettert werdet ihr. Plant einen Plan, und er wird vereitelt werden, fasst einen Beschluss, und er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, und er sei eure Furcht, und er sei euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden, zu einem Stein des Anstoßes aber und zu einem Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israel. Die Wirklichkeit Immanuel bleibt nicht in den Seiten der Schrift, sondern reicht bis in die feinen Regungen des eigenen Lebens hinein. Wo viele Stimmen um Aufmerksamkeit ringen, Rat, Angst und vermeintliches Wissen anbieten, ist Immanuel der, der leise, aber verlässlich bleibt. Sein Gott mit uns bedeutet, dass keine Beratung, kein Plan und keine Bedrohung das letzte Wort haben müssen. In inneren Kämpfen, in Gemeindekonflikten, in der Erfahrung von gesellschaftlichem Druck wird Christus zum Heiligtum, zu einem Raum, in dem man vor ihm zur Ruhe kommt, sich neu ausrichtet und die Dinge aus seiner Perspektive sehen lernt. Gleichzeitig macht seine Gegenwart aus uns selbst kleine Zeichen und Wunder, nicht im spektakulären Sinne, sondern darin, dass Vertrauen dort sichtbar wird, wo Misstrauen normal ist, und Hoffnung dort, wo Resignation naheliegt. So bekommt das Bekenntnis Immanuel eine konkrete Gestalt, Gott mit uns im Fragen, im Warten, im Kämpfen, in der Freude. Wer sich daran hält, wird nicht von einem Leben ohne Druck träumen, sondern von einer Nähe Gottes leben, die auch im Druck trägt. Herr Jesus Christus, Immanuel, wir danken dir, dass du als Gott mit uns inmitten von Angst, Bedrohung und Verwirrung nicht ferne bleibst, sondern uns mit deiner Gegenwart umgibst. Wo unser Herz zittert wie das Herz Ahas, sprichst du dein Wort des Trostes und rufst uns in den einfachen Glauben, der trägt. Stärke die, die dein Land, dein Volk und deine Gemeinde in schweren Zeiten vor Augen haben, und lass sie in dir den Herrn der Geschichte erkennen, der alles weise zu deinem Ziel führt. Sei uns Heiligtum statt Stein des Anstoßes, Licht statt Finsternis, und öffne uns die Schrift, damit wir deine Stimme klarer hören als alle anderen Stimmen. Fülle uns mit der Hoffnung, dass deine Verheißungen gewiss sind und dass deine Königsherrschaft über Israel, die Nationen und deine Gemeinde vollendet werden wird. Amen.